Wir sagen euch, welche 20 Serien sich in diesem turbulenten ersten Halbjahr 2020 wirklich lohnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast über die besten Serien und Filme, die es da draußen so zu streamen gibt. Und ich bin hier nicht allein, ich habe hier bei mir die liebe Esther Stroh. Hallo Esther.
Hallo.
Und unseren Serienbinger Max Wieseler. Hallo Max.
Hallo.
Ich freue mich ganz besonders, dass wir nach einer Weile mal wieder in dieser Dreierkonstellation einen Podcast bestreiten. Das ist schön. Und wir reden auch nicht nur über eine oder zwei oder drei. Nein, wir reden heute über mindestens 20 Serien und geben euch die besten, heißesten, krassesten, schönsten Serientipps des ersten Halbjahres 2020 mit auf den Weg. Wohlgemerkt sind das nicht nur unsere Favoriten, sondern auch eure Favoriten. Wir haben nämlich die 10 beliebtesten Serien der Community mit reingenommen und unsere eigenen. Und dann wünsche ich allen auch einen fröhlichen Sommerbeginn, oder? Es war doch jetzt Sommerbeginn.
Ja, vor kurzem.
Ja,
ja. Esther, wie stehst du so zum Sommer?
Ich finde ihn sehr schön. Ich versuche jetzt häufiger rauszugehen und nicht nur drin zu bleiben.
Ja, du machst immer so schöne Fahrradtouren, sehe ich bei Instagram.
Ja, lohnt sich.
Und Max, du und Sommer, seid ihr Freunde?
Nee, überhaupt nicht. Ich genieße die Sonne von der Couch aus, weil sobald ich rausgehe, werde ich krebsrot. Deswegen. Ich bin noch nicht bereit, jetzt Sonnenschutz irgendwie aufzutragen. So weit bin ich noch nicht.
Im Juni bist du noch nicht so weit. Wann, wenn nicht im Juni, Max?
Also dieses Jahr sind da sowieso alle Jahreszeiten und Monate durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, könnte auch Frühling sein.
Also. Könnte auch Winter sein, her, wer ja. Weiß. Wir gehen ja eh nicht raus und sitzen nur auf der Couch und gucken Serien, fast. Außer Esther, die macht Fahrradtouren. Deswegen haben wir auch dieses erste Halbjahr 2020 schon wieder unfassbar viele Serien gebinged. Ich habe vorhin mal bei mir nachgeguckt. Ich habe dieses Jahr, also das waren wohlgemerkt nicht nur neue Serien, das waren auch alte Serien. Ich habe ungefähr 20 Staffeln geguckt jetzt im ersten Halbjahr. Das sind so ungefähr 170 Stunden. Max, hattest du zufällig auch noch nachgeguckt, wie viele Staffeln du gebinged hast dieses erste Halbjahr?
Jetzt bitte kein Binge-Shaming.
Nein, 100?
Also letztes Jahr bin ich ja am Ende des Jahres bei 211 gelandet und jetzt bin ich aktuell auf dem Stand 167 Staffeln.
167 Staffeln, wohlgemerkt, ich habe 20 Staffeln geguckt und das ist eigentlich gar nicht so wenig.
Ja, nichts anderes zu gucken, kann ja nicht ins Kino gehen. Und ich habe dieses Jahr, ich glaube, so viele ältere Serien wie noch nie geguckt, also ganz viel nachgeholt, jetzt auch endlich Expanse. Yeah, jetzt weiß ich endlich, wovon ihr redet.
Ja, nice, alle 4 Staffeln, Max.
Ich bin jetzt bei der 4., ja.
Geil, richtig gut. Esther, hast du das Gefühl, du hast mehr gebinged jetzt, wo wir alle so viel zu Hause bleiben mussten die letzten Monate?
Auf jeden Fall. Also wenn ich mir meine Statistiken, meine privaten angucke, war ich im April bei einem Hoch von 180 Episoden pro Monat und da kommen dann ja noch Filme dazu.
Oh ja.
Und ich habe auch so viel nachgeholt, was ich letztes Jahr irgendwie weggelassen hatte, also da ist jetzt die Zeit einfach für da, endlich mal alles, was man sonst nur so auf Rang 2 hatte, auf dem Platz eventuell mal gucken, dann doch jetzt irgendwie noch reinzuschieben.
Ja, und vergesst nicht die ganzen Rewatches, die man natürlich auch machen kann, wenn zum Beispiel eine Serie wie Dark ansteht, die ja nächste Woche in die 3. Staffel geht bei Netflix. Und ich würde sagen, auf ins Streamgestöber, weil den Punkt, den können wir eh ganz schnell abhaken, weil wir alle dasselbe geguckt haben am Wochenende. Esther, vielleicht willst du gleich weitermachen. Was haben wir denn alle geguckt jetzt?
Also ich habe das Wochenende sehr sinnvoll genutzt und Staffel 1 und 2 von Dark nochmal geguckt, damit ich alles, jedes Detail nochmal präsent habe für Samstag, also den 27.06., wenn es dann mit Staffel 3 weitergeht. Wie sieht's denn bei euch aus?
Max?
Ich habe meinen Rewatch mit Staffel 3 begonnen. Ich habe gesagt, ich gucke zuerst Staffel 3 und fange dann nochmal von vorne an.
Genau, wohlgemerkt, wir haben Screener für die 3. Staffel von Dark. Und Max hat sie alle schon gesehen und Esther und ich haben die ersten 4 von 8 Folgen geguckt. Also nicht spoilern, Max. Ja,
nee, ich warte jetzt einfach nur gespannt darauf, dass ihr endlich fertig seid. Ich muss reden. Ich muss reden. Ich brauche Therapie.
Genau, ich habe auch Dark geguckt, ja, Dark. Alle gucken Dark und dann ab dem 27.06., wenn die dritte Staffel und letzte Staffel bei Netflix startet, gucken sowieso auch alle nur noch Dark. Und wir haben deshalb Dark jetzt natürlich auch nicht mit ins erste Halbjahr reingenommen, weil sie ja erst startet, nachdem wir den Podcast aufnehmen. Aber ich bin mir sicher, dass da dann in der Jahresendliste durchaus bei uns dreien Dark auch mit dabei sein könnte.
Mindestens auf Platz 1.
Mindestens.
Außer Konkurrenz.
Ja, das läuft außer Konkurrenz. Das ist einfach wirklich was Besonderes. Dann gehen wir gleich mal rein in die 20 besten Serien, die schon gelaufen sind in diesem ersten Halbjahr 2020. Und wir machen das so, wie für alle da draußen zur Erklärung, vielleicht habt ihr unseren Podcast zu den besten Serien 2019, den wir vor, ja krass, einem halben Jahr aufgenommen haben. Auch in dieser Konstellation, da war Matthias auch noch extra dabei. Ich habe hier einen Hut, ich schüttel den mal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann.
Raschelt. Oh, es raschelt so schön, angenehm.
Weihnachtlich fast, ne, irgendwie. Aber gut, Sommer, Pakete im Sommer. Und ich habe hier 20 kleine Zettel. Und auf jedem einzelnen Zettel steht eine der 20 Serien drauf. Und ich werde die jetzt nach und nach ziehen. Und wir wissen nicht, welche Serie als nächstes kommt.
Schmeißt du sie dann auch bei dir durch die Wohnung? Ich weiß nur, das ganze Podcast-Studio war voll mit diesen Zetteln. Die lagen überall rum. Das war so schön, wie Konfetti.
Damals war es wie Schnee und diesmal ist es wie Blüten. Pollen. Oder, ja, Pollen. Oder so, Andrea, oder so. Willst du eigentlich vorher noch kurz erklären, wie diese 20 Serien zusammenkommen, die wir ausgewählt haben?
Willst du das erklären, Esther?
Mal gucken, wenn ich es noch zusammenkriege. Wir haben uns die besten Serien aus der ganzen Redaktion zusammengesucht, die Max sehr schön zusammengestellt hat. Einen hinterhergelaufen, gesagt, was sind eure besten Serien, die ihr jetzt schon gesehen habt 2020? Und dann haben wir uns die besten Serien der Moviepilot-Community angeguckt, die natürlich nach der Bewertung leicht herauszufiltern sind. Und die haben wir dann zusammengeschmissen und geguckt, wo sie sich überschneiden und sind dann insgesamt auf 20 gekommen.
Genau, und dann habe ich eine Serie noch reingeschmuggelt, die eigentlich auf Platz 21 war. Ich werde nicht verraten, welche. Dann fange ich jetzt an. Eine Sache noch, wir werden nicht spoilern, weil wir natürlich, weil das alles hier Streaming-Tipps sind, wir wollen wirklich ganz dringend, dass ihr diese Serien guckt, weil sie absolut fantastisch sind. Okay, ich mische in meinem Hut. Es ist eine Kappe, wohlgemerkt kein Hut, aber ihr könnt euch stellt euch einen großen Zylinder vor, aus dem ich jetzt so einen kaninchengroßen Zettel ziehe. Noch nie in meinem Leben eine neue Netflix-Serie, noch nie in meinem Leben, im Englischen never have I ever. So, jetzt muss ich meine Notizen hier umschalten, damit ich euch auch nichts Falsches erzähle.
Jetzt muss man immer so schnell umspringen von Serie zu Serie.
Noch nie in meinem Leben, ist eine absolut fantastische Serie, die aus dem Alltag von einem US-amerikanisch-indischen Mädchen erzählt und was ich so sehr an dieser Serie mag. Wir haben da übrigens auch schon die in einem anderen Podcast erwähnt, Max. Was für ein Podcast war das denn nochmal schnell?
Das waren unsere 5 Seriengeheimtipps im Frühling.
Tatsächlich, genau. Jetzt legen wir es euch im Sommer nochmal ans Herz. Noch nie in meinem,
immer noch gut.
Ja, noch nie in meinem Leben, unter anderem geschrieben von der großartigen US-Comedy-Darstellerin, Drehbuchschreiberin Mindy Kaling und hat eine 7,4 gerundet von 10 beim MuiPilot. Bewertung, aber erst 119 Bewertungen, also da geht noch mehr. Und wie gesagt, erzählt aus dem Leben einer sehr, lüstern klingt jetzt irgendwie so negativ, aber durchaus Sex- und feste Freund-fixierten Mädchen, wie das halt so ist im Teenageralter. Und gleichzeitig struggelt sie halt so ein bisschen mit ihren indischen Wurzeln und mit der strikten Erziehung ihrer Mutter und mit dem traumatischen Tod ihres Vaters. Und das alles läuft dann zusammen in einer wirklich, wirklich fantastischen, schon fast Dramedy, muss man sagen. Also ich habe passiert selten, dass ich ganz laut, wirklich laut lache, wenn ich alleine eine Serie gucke, aber da bin ich fast vom Sofa gefallen. Es ist teilweise schön derb, was die Teenagerinnen da so miteinander reden dürfen, wie die da so ihre Sexualität entdecken. Fand ich ganz fantastisch. Ich weiß, dass ihr beide die auch gesehen habt. Mochtet ihr die auch so gerne wie ich?
Auf jeden Fall, war sehr schön so zwischendurch und vor allem, das war so eine Netflix-Serie, die gar nicht vorher angekündigt worden war. Oder ich hatte sie zumindest nicht auf dem Schirm. Und ich habe sie dann nur geguckt, weil viele drüber geredet haben und die interessant fanden. Und weil ich einfach diese Teenie-Highschool-Konstellation mag,
ja,
wo die Jugendlichen erst mal mit ihren eigenen Problemen klarkommen müssen. Und sie ist ja auch sehr ich-fixiert, die Protagonistin, was sehr ungewöhnlich ist, weil eigentlich mag man die Helden eher, wenn sie vielleicht ein bisschen selbstloser sind, aber das macht es dann irgendwie auch spannender. Ihre Kultur, ihre Einstellung, wie das alles zusammenläuft, sehr schön.
Ja, sie ist die meiste Zeit über tatsächlich nicht sonderlich sympathisch. Community fand die Serie übrigens auch super. Die Community, also ihr da draußen, ihr habt die Serie auf Platz 7 jetzt im ersten Halbjahr gewählt. Und dann ziehe ich mal den nächsten Zettel. Upload! Guck an. Ich glaube, wir haben über jede Serie, die hier im Hut ist, eh schon einen Podcast gemacht. Kann das sein?
Nicht ganz, aber fast.
Max, willst du vielleicht ganz kurz was zu Upload sagen? Du hattest uns das nämlich schon mal ans Herz gelegt. Mehrmals, kann ich mich erinnern.
Stimmt, da haben wir eine Checkfolge zu aufgenommen. Ich finde Upload großartig. Bei der Community ist sie auch auf Platz 6 gelandet, der besten Serien im ersten Halbjahr mit einer Wertung von 7,4. Und es ist eine schöne, so wie eine Sitcom, eine Workplace-Sitcom, bisschen nur halt mit einem, mit sehr viel Sci-Fi und einem digitalen Nachleben mit sehr viel Witz und Herz. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern.
Ja, ja, genau. Also sie ist auf jeden Fall wahnsinnig schräg. Es ist echt schräg, die Serie, und gibt da so einen sehr, ja, so halb makaber, halb herzlichen Einblick, wie das Nachleben, das Weiterleben im Nachleben quasi aussehen kann in der Zukunft, wo man das Bewusstsein erhält, wenn der Körper stirbt. Und kann ich euch da draußen wirklich nur ins Herz legen. Es lässt sich auch wunderbar schnell wegbingen. Das sind, glaube ich, 10. Sind das 10 Folgen zu einer halben Stunde?
Das sind, glaube ich, 10 Folgen, ja, genau. Und ist von Greg Daniels die Serie. Also wenn ihr The Office kennt oder Parks and Recreation, dann wisst ihr ungefähr, welcher Humor auf einzukommen. Ganz viele Hintergrundjokes und also es sprudelt vor Kreativität über. Es ist unglaublich cool.
Ich muss zugeben, ich habe 2 Anläufe gebraucht, um da mich an die Serie nochmal ranzutrauen. Ich habe nämlich den Piloten gesehen und dachte, ja, ganz nett, aber ich kam irgendwie mit dieser schweren Thematik des Sterbens und Weiterlebens in so einem Comedy-Gewand am Anfang nicht ganz klar, aber ich bin dann doch froh, dass ich es noch mal aufgenommen habe, weil das hat sich dann doch noch irgendwie zu einem Ganzen zusammengefügt für mich.
Finde ich cool, dass du es fertig geguckt hast. Ich bin ziemlich schnell reingekommen. Ich glaube, ich mochte das, dass die Fallhöhe ist einfach wahnsinnig hoch. Also es ist springt wirklich von unglaublich schweren Thematiken und Bildern auch, was da passiert, ist absurd, hin zu der schrägsten Comedy. Und im Nachhinein habe ich das auch so als totale Achterbahnfahrt in Erinnerung. Das macht das für mich irgendwie so ein bisschen aus. Die nächste Serie. Oh ja, das ist was Großes. The Mandalorian.
Yes!
ist natürlich auch mit bei uns, und The Mandalorian hat es tatsächlich sowohl bei der Community als auch bei der Redaktion in die Top 10 geschafft, mit einer fast 7,9 bei Moviepilot und auch über fast 1200 Bewertungen. 5 Leute in der Redaktion, 5 von 9 Leuten haben das in ihre Top 10 gegeben, also das ist auf jeden Fall sehr aussagekräftig. Mehr Top 10-Nennungen gibt es tatsächlich nicht als The Mandalorian. Und Esther, du hast gerade so laut geschrien. Willst du uns über diese Disney-Plus-Serie verraten, was dir so daran gefällt?
Also ich mochte es tatsächlich, dann jetzt die erste Star-Wars-Live-Action-Serie da mal einzutauchen in die Welt, die man ja kennt und wo man sich irgendwie zu Hause fühlt, aber dann doch was Neues zu erleben. Also die Musik ist ja sehr anders und der Protagonist mit seiner Maske, da muss man sich natürlich auch erstmal rantrauen. Und ein gewisses kleines grünes Wesen hat es mir natürlich auch angetan. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da gehen die Meinungen ja manchmal auseinander. Ja, nein, vielleicht.
Ich habe nicht ohne Grund ein T-Shirt da.
Ach so, okay.
Hast du es gerade an? Ich kann es nicht genau erkennen hier über Skype.
Nee, leider nicht, aber ich habe trotzdem ein Star Wars T-Shirt zufälligerweise an.
Ich habe...
Mit dem Todesstern.
Ich wollte gerade gucken, aber ich habe ein Deichkind-T-Shirt an. Was anderes. Ja, Baby Yoda Sorry für alle, die wissen, dass es nicht Baby Yoda heißt, aber es ist einfach der gängige Begriff für dieses kleine süße Viech. Ich fand das ganz witzig, weil bei uns in der Redaktion war die Stimmung am Anfang gespalten, was Baby Yoda betrifft. Und ich dachte dann auch so, ach ja, Disney wieder mit so einem kleinen Ding mit Kulleraugen, gibt's die jetzt auch schon in Star Wars. Und dann habe ich aber eine Folge gesehen und ich war einfach nur, oh mein Gott. Ich war einfach nur absolut hin und weg. Glaubt ihr, Max, glaubst du, die Serie wird ohne dem kleinen süßen Ding auch funktionieren?
Ich glaube, das wäre schon eine ganz andere Serie, weil das hat sie halt wirklich so in der Popkultur jetzt verankert und so wirklich so berühmt gemacht, würde ich jetzt schon fast sagen, weil dadurch hat die Serie viel mehr Aufmerksamkeit bekommen einfach, als sie sonst bekommen hätte.
Ja, und Esther, du meinst, ist das denn auch was, was man gucken sollte, wenn man kein Star Wars-Kenner oder Star Wars-Fan ist?
Ich denke, es kann schon funktionieren, auch eigenständig. Gibt es überhaupt Leute, die nie Star Wars geguckt haben und jetzt mit Mandalorian anfangen? Das wäre ein interessantes Experiment. Aber ich denke natürlich auf jeden Fall, für Star Wars-Fans ist es ein einziges Fest, wenn man da nach Referenzen suchen kann und sich über Kleinigkeiten freuen. Also bei mir, eine meiner Lieblingsszenen ist einfach nur, in einer letzten Folge, ist kein Riesenspoiler, wo da zwei Stormtrooper auf eine Dose schießen, so ausgeführt, einen Meter Abstand und immer daneben.
Beste Szene.
Ist so großartig. Einfach so Kleinigkeiten, über die man lachen kann. Und dann geht's auch mit der Handlung wieder weiter. Also man hat sowohl diese Referenzen als auch eine Handlung, der man gerne folgt eigentlich.
Das war, glaube ich, sogar die Taika Waititi-Folge, genau, die er bei der Regie geführt hat, ja.
Genau. Ich finde, also ich habe Mandalorian relativ spät geguckt. Da war es schon eine Weile draußen bei Disney Plus in Deutschland. Und ich kannte alle Baby Yoda-GIFs und Memes, alle. Ich habe sie geliebt. Und dann habe ich mich, als ich The Mandalorian geguckt habe, gefühlt, als würde ich jetzt endlich Kontext zu den ganzen Memes bekommen. Wir springen weiter zu unserer nächsten Serie heute. Was steht hier drauf? Oh, The Good Place Staffel 4.
Oh.
Ja.
Ihr habt die gesehen, ich habe sie nicht gesehen. Das Einzige, was ich von euch immer kriege, ist, man kann die Serie nicht erzählen, ohne alles zu spoilern.
Tatsache, wir hatten in dem Podcast zu den besten Serien 2019 hatten wir schon die Good Place Staffel 3 mit dabei. Max, vielleicht willst du mal kurz sagen, wo es das zu gucken gibt und vielleicht kriegen wir es nochmal hin, spoilerfrei, The Good Place zu empfehlen.
Ich versuch's. Also The Good Place kann man bei Join Plus gucken, da gibt es alle 4 Staffeln mit 53 Folgen zu bingen. Ist eine Comedy-Serie von Michael Schur, der Parks and Recreation damals gemeinsam mit Greg Daniels und Brooklyn Nine-Nine auch gemacht hat. Und tatsächlich habe ich auch bei Upload mich ein bisschen oft an The Good Place erinnert gefühlt, weil es geht auch um das Leben nach dem Tod. Es geht über die Fragen, über die Existenz, das Menschsein. Man hat ein halbes Ethikstudium, wenn man die Serie geguckt hat. Ist schwer, sie zu beschreiben, weil die Serie hat wahnsinnig viele Twists, weil davon lebt sie halt auch so zum Großteil. Vor allem am Ende der ersten Staffel gibt's halt eine große Wendung, die alles, was man bis dahin gesehen hat, nochmal komplett neu definiert. Nichtsdestotrotz ist die Serie einfach unglaublich lustig. Die Figuren gehen einem ans Herz. Es gibt unglaublich viele skurrile Figuren. Ganz vorne halt Kristen Bell als Eleanor Shellstrop, die kürzlich verstorben ist und sich jetzt in diesem kuriosen, zuckerbunten Jenseits wiederfindet und dort auf den Architekten Ted Danson, der Architekt Michael von Ted Danson gespielt, trifft. Ich habe auf jeden Fall eine Lieblingsfigur in der Serie, Maya Rudolph. Ich kann nicht sagen, wen sie spielt, das wäre ein Spoiler. Aber ich glaube, sie ist eindeutig das Highlight, was mit bleibt nach 4 Staffeln. Und die Serie hat ein sehr, 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 sehr schönes und sehr berührendes Ende.
Ja, wirklich. Also das Ende hat mich umgehauen, wie mich selten ein Ende umgehauen hat. Das waren schon fast Lost-Ausmaße, wie dieses Finale mich mitgenommen hat, als ich das geguckt habe. Die Serie wächst auch mit jeder Staffel, finde ich. Also die reift so richtig. Da ist irgendwie jede Staffel kriegt sie eine neue Ebene dazu und erforscht dann alles, was bisher passiert ist und alles weitere dann auf den verschiedenen Ebenen. Und Maya
sie
Rudolph.
Nimmt halt, sorry.
Ich wollte nur noch mal sagen, Maya Rudolph ist sowieso eine der witzigsten Frauen der Welt, so einer der witzigsten Menschen der Welt. Und ich liebe sie in dieser Rolle, dieses, ja, Wesens.
Also wenn ihr Sitcoms mögt, guckt euch The Good Place an, weil die Serie alles auf den Kopf stellt, was man an Sitcoms kennt. Und auch die zweite Staffel ist einfach wahnsinnig, was da an Plot passiert, weil es bricht halt mit Konventionen, was man so von Sitcoms kennt, wo halt alles immer gleich ist von Folge zu Folge. Und hier ist halt der Plot so wahnsinnig vorangetrieben. Also jede Folge ist schon fast eine neue Staffel und jede Folge hat ein Staffelfinale. Das ist so unglaublich.
Ich höre also Esther, raus, haben wir dich? Ja, ich höre also raus, dass es nicht nur reine Comedy und Sitcom ist, sondern auch ein bisschen emotionaler oder schwerere Momente hat, ja, die ein bisschen Tiefe da geben. Dann muss ich da wohl nochmal reinschauen.
Also es ist zum Beispiel, es ist halt, auf den ersten Blick wirkt es ähnlich wie zum Beispiel Upload, weil es eben auch um Jenseits geht und so. Aber The Good Place hat ein extrem angenehmes Erzähltempo, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Es gibt viel Story und falls dich die erste Staffel nicht komplett überzeugt, ich kann dir trotzdem wirklich raten, guck auch die zweite Staffel, weil das ist nochmal eine völlig neue Erfahrung und geht auch wirklich in die Tiefe. Ich habe sehr oft geweint. Es gibt wirklich schöne Momente. Na gut, ich heule ständig, aber also bei Serien, aber haben wir dich jetzt überzeugt?
Ja, ich glaube, ich muss mir das mal angucken.
Ausgezeichnet, dann Mission accomplished. Ich gehe zur nächsten Serie über. Oh, das ist eine Horrorserie. Ich glaube, ist das die einzige Horrorserie, die wir dabei haben? Die Outsider. Eine Stephen King-Verfilmung, die ich mir vor ein paar Wochen angeguckt habe. Ich glaube, das haben wir alle drei gesehen, ne?
Ja.
Die gibt's, da gibt's bis, ich weiß jetzt gar nicht genau, bis Herbst oder irgendwann bis in den Sommer noch bei Sky zu sehen, hier in Deutschland. Und bei der Community hat das eine 7,3, also ganz solide. Ich fand es tatsächlich besser als eine 7,3. Ich finde, das ist eine der besten Stephen King-Verfilmungen, die ich jemals gesehen habe. Seid ihr denn auch so begeistert wie ich? Max, du bist großer Horror-Fan. Hat dich das auch so umgehauen?
So lala. Also ich fand die ersten zwei Folgen großartig und danach trat das für mich ein bisschen zu sehr auf der Stelle. Es ist halt sehr, sehr langsam erzählt. Da muss man halt auch, glaube ich, in der richtigen Stimmung sein, um das zu gucken, um sich da wirklich da eintauchen zu können, sich einziehen zu lassen. Aber so diese ganzen Horror-Vibes, weil es ja eigentlich eher eine Krimi-Geschichte und dann halt immer unterschwellig sehr viel Horror mit reinspielt. Und einfach das Ende ist trotzdem sehr toll. Einer der besten Shootouts, die ich bisher gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch allen raten, guckt die Serie nicht am Stück, weil ich glaube, dann seid ihr irgendwann ganz ganz down, ganz tief. Aber
ich habe das gemacht.
Du hast es gemacht, Andrea, du hast es überlebt.
Ja, es war hart.
Ich kann mich nämlich auch nur Max anschließen, dass ich die ersten zwei Folgen super stark fand und ich hätte niemals gedacht, dass Jason Bateman immer gruselig sein würde. Aber ja, die Outsider hat es geschafft. Und dann wird es halt sehr langsam erzählt zwischendurch. Und da muss man sich dann darauf einlassen, dass dann vielleicht erstmal eine Weile man irgendwie nicht so vorankommt, wie man gerne möchte in dieser Ermittlung, die da stattfindet. Also vielleicht haben wir schon gesagt, worum es geht, wahrscheinlich noch nicht. Es gibt einen Mord an einem Kind, wenn ich mich richtig erinnere. Und da versucht dann ein Ermittler das aufzuklären. Und dann kommt da noch eine Gehilfin dazu, die so ein bisschen was Übernatürliches an sich hat und dann hat man zwei Leute, die an einen Menschen, der an zwei Orten gleichzeitig gesehen wurde und man weiß halt die ganze Zeit nicht, was da eigentlich passiert ist, aber es ist alles so unheimlich und bedrückend inszeniert und dunkel, dass da sehr viel Horrorstimmung aufkommt und am Schluss ja, dass da schon ein sehr grandioses Finale hat.
Ja, alle, die letzten Wochen hier Streamgestöber-Podcast gehört haben, wissen, dass ich extrem viel Horror geguckt habe die letzten Monate. Irgendwie war das so mein Ausgleich Comedy und Horror. Irgendwie habe ich das gebraucht und die Outsider war wirklich so das am absoluten Ende des deprimierenden, traurigen, tragischen, brutalen Horrorspektrums.
Und ich bin ja sonst der Horrorfan. Bei mir waren es jetzt in letzter Zeit ganz viele Cartoons.
Ja, stimmt, Horror und Cartoons, das war es nicht, Comedy, Horror und Cartoons. Dann gehen wir zur nächsten. Übrigens, die Outsider sowohl bei der Community als auch bei der Redaktion in der Top 10. Also da gibt's von beiden Seiten eine Empfehlung. Und jetzt haben wir hier die viertbestbewertete Serie in der Top 20. Esther, du wirst dich sicher freuen. What We Do in the Shadows. Ja. Erzähl uns.
Ich bin ein großer What We Do in the Shadows Fan dieser drei Vampire, nee, eigentlich vier, die in einer Vampir-WG wohnen. Ich glaube, ich habe es schon häufiger erwähnt in Podcasts. Ich habe es immer mal wieder eingestreut, damit mehr Leute es gucken. Die leben da in New Jersey und der Titel, der englische, wird sicherlich manchen Leuten was sagen, denn in Deutschland gab es unter Fünf-Zimmer-Küche sagt den Taika Waititi-Film, der im Prinzip nach dem gleichen Prinzip funktionierte, nur dass die Vampire in Neuseeland waren. Und jetzt haben wir da drei, die in Amerika leben, satt mit einem Emotional Vampire, Emotionsvampir, der sich von negativen Gefühlen ernährt. Und ich finde es einfach super lustig, was die da treiben, wenn die da rumgehen. Und es ist schon sehr snackable. Die einzelnen Folgen funktionieren gut, auch eigenständig, und trotzdem wachsen einem diese völlig skurrilen Leute da ans Herz, vor allem auch der Familia. Also die Vampire haben zum Beispiel einen Menschen, der ihnen hilft, einigermaßen unauffällig zu leben, Guillermo. Und für die, die jetzt schon die erste Staffel gesehen haben, können sich auch auf die zweite freuen. Denn die erste, die wurde jetzt gerade bei Join veröffentlicht, fast ein Jahr nach der US-Veröffentlichung. Aber die zweite kommt jetzt schon im Sommer, nämlich am 13.8. wurde jetzt gerade verkündet zu Join. Und das ist wieder genauso lustig. Also wenn ihr euch in der ersten über Vampire, die Vampirrat einberufen und dann auf einmal 1000 Popkultur-Referenzen anderer Vampire da auftauchen gefreut habt, war zum Beispiel ein Highlight in der zweiten Staffel, ohne zu viel zu verraten, dass die Vampire eine E-Mail versenden und dann kommt eine Nachricht zurück, weil sie eine falsche E-Mail-Adresse geschickt haben vom Mailer-Demon, und dann glauben sie, verflucht worden zu sein von einem Dämon. Und da entspinnt sich eine sehr lustige Geschichte. Also bleibt dran oder fangt auch jetzt mit der ersten an. Das ist so der Humor, der da mitgebracht wird.
Sehr, sehr cool. Also für alle da draußen, die sich gefragt haben schon mal in ihrem Streaming-Leben, ob sich Join lohnt, dann, das war jetzt schon die zweite Serie nach The Good Place, auch What We Do in the Shadows, absolute Empfehlung von Esther, eine 7,9 bei der Community, aber noch keine 100 Bewertungen, also setzt euch ran, binge das, bewertet das, und Esther macht Esther glücklich. Ich ziehe die nächste Serie, und zwar, oh ja, oh Gott, Großkatzen und ihre Raubtiere, auch bekannt als Tiger King. Das Max greift sich an den Kopf. Wir skypen hier ja per Videochat, und ich beobachte die Reaktion der beiden sehr gern, wenn ich die Serientitel vorlese, und Max wirkt wenig begeistert, dass ich ihn jetzt gleich etwas zu dieser Netflix-Serie sagen lasse, die unsere Community in ihre Top 10 2020 bisher gewählt hat. Max, bitte.
Weil ihr es nicht gesehen habt oder einfach nur mir verschweigt, dass ihr es gesehen habt und euch nicht traut.
Ich trau mich nicht so gucken.
Das war auf Netflix, glaube ich, das Serienphänomen des ersten Halbjahres, worüber alle gesprochen haben und in den sozialen Medien alle Stars sich verkleidet haben als Joe Exotic, ist eine Doku-Serie auf Netflix, 7 Folgen beziehungsweise 8 Folgen. Es gibt auch eine Aftershow mit Joel McHale, also das das erschließt sich mir noch nicht alles. Eine Dokumentation über den Zoobesitzer Joe Exotic beziehungsweise Joseph on Maldonado Passage, irgendwie so. Der hat sehr viele Nachnamen, weil er sehr oft geheiratet hat. Und es ist schwer, die Serie zu erklären, weil einfach unglaublich viel Wahnsinn passiert in der Doku. Aber so, was so sich durchzieht, ist so sein Hass auf eine Tierrechtsaktivistin, Carol Baskin, und diese Fehde zwischen den beiden, die sich so über Jahre hinwegzieht. Und dann werden verschiedene Sachen, Geschichten aufgemacht, dass Carol Baskin eventuell ihren Mann ermordet hat und durch einen Fleischwolf gedreht hat. Und er das halt öffentlich den Leuten näher bringt, und dann diese ganze Fehde zwischen den beiden und unter anderem dann auch seine drei Ehen, die er führt, oder eine Doppelehe mit zwei Männern führt dazwischen durch, und das ist alles einfach total weird. Jeder, der dort arbeitet in diesem Zoo von Joe Exotic, ist irgendwie so ein eigener Comedy-Charakter für sich. Es ist alles sehr weird.
Kommen auch Tiger drin vor?
Ja, es kommen auch Tiger drin vor. Also das wurde, glaube ich, sogar über 5 Jahre lang gedreht, und am Anfang wollten sie eigentlich eher sowas wie Blackfish drehen, so wo es halt so um Tierhandel geht und Tiermissbrauch und haben dann gemerkt, also die Leute, die hier arbeiten, sind einfach zu krank drauf. Wir müssen den Fokus ein bisschen verändern.
Da steckt eine andere Story drin, ja.
Auf jeden Fall, ganz viele andere. Also, es ist einfach der totale Wahnsinn. Man fühlt sich wie bei so einem Autounfall in Zeitlupe. Man weiß nicht, warum man das gerade guckt, aber man kann einfach nicht abschalten.
Auf Platz 10 der besten neuen Serien 2020 bei unserer Moviepilot-Community. Großkatzen und ihre Raubtiere bei Netflix, Tiger King. Ihr habt sicher schon davon gehört. Viele von euch haben es sicher auch schon gesehen. Ich habe mir immer nur die Kommentare durchgelesen und ich dachte, nee, weißt du was? Nee, das lasse ich einfach aus.
Guckst du dir dann die Verfilmung an? Das soll, glaube ich, sogar verfilmt werden.
Ja, oh Gott, wer war da im Gespräch als Joe Exotic? Nicolas Cage, ne?
Ja, stimmt. Also wenn einer Wahnsinn verkörpert, dann kann das einfach nur der Cage.
Du, das gucke ich sofort. Nächste Serie, ich springe weiter. Oh ja, Max, du kannst gleich weitermachen, oder war das Max, der hier weitermachen kann? Ja.
Kommt auf die Serie drauf an.
Unorthodox.
Unorthodox, eine neue Miniserie von Netflix. Ich wollte jetzt nicht das Wort dir ins Wort fallen.
Nö, ich wollte nur sagen, auf Platz 5 der Community-Liste 2020, erstes Halbjahr.
Genau, mit einer 7,5 und hatte auch international sehr viel Anerkennung bekommen, ist von der Showrunnerin Anna Winger, die hat Deutschland 83 und Deutschland 86 gemacht, unter anderem. Und die Regie hat Maria Schrader geführt, das ist schon mal sehr interessant bei uns. Sehr viele Maria Schrader-Fans bei Movie Pilot. Und das basiert so ein bisschen auf dem Buch, auf den Memoiren von Deborah Feldmann. Also die Hälfte der Serie und es geht halt um ein junges Mädchen in der Serie, Esti Shapiro, die in Williamsburg in einer orthodoxen jüdischen Gemeinschaft lebt, die dem Chassidismus angehören. Ich glaube, vielleicht habe ich es richtig ausgesprochen, vielleicht auch nicht. Ist auf jeden Fall so eine richtige Milieustudie dieser wirklich kleinen Gemeinde und Community, wie die funktioniert. Und die Esti wird dort verheiratet, zwangsverheiratet mit einem Mann, Jakob, und beschließt dann zu fliehen aus New York nach Berlin, wo ihre Mutter auch lebt, die vor Jahren auch aus New York nach Berlin geflüchtet ist, um dort als lesbische Frau offen leben zu können, weil das halt nicht anerkannt wird. Und das wird dann so eine schöne Berlin-Serie. Das ist, glaube ich, auch der fiktive Teil, so zum großen Teil der Serie, wo halt so ein bisschen auf Berlin beleuchtet wird. Sind sehr viele Hipster unterwegs. Also ich als zugezogener Berliner habe das jetzt noch nicht so erlebt, aber es ist trotzdem eine sehr schöne Serie und geht sehr ans Herz, ihre wirkliche, also es ist eine sehr emotionale Geschichte, wo sie halt langsam wirklich zu sich selbst finden muss erstmal, so weil sie halt in so einem streng Korsett aufgewachsen ist von Regeln und jetzt halt wirklich das erste Mal lernen muss, wie man Freiheit genießt oder was Freiheit bedeutet. Und das geht sehr ans Herz.
Und das geht auch perfekt in Berlin auf jeden Fall.
Ist es in der Gegenwart angesiedelt? Also in der 2010er, 20er Jahre? Weißt du das? Kannst du das sagen?
Ich glaube, ja.
Okay. Ich glaube,
also sie laufen auch über den Kudamm und da sind auch die Geschäfte, die es jetzt gerade
okay,
gibt.
Okay.
Und die Cousine von Eve spielt damit. Unser YouTube-Kanal Eve, die Podcast-Hörer kennen ihn vielleicht auch von seinen Moviepilot-YouTube-Videos. Ich weiß, dass seine Cousine damit spielt, aber ich weiß nicht, wen sie spielt.
Wollte ich sagen, in der größeren Rolle oder läuft sie immer hinten durchs Bild?
Ich glaube, in der Nebenrolle.
Okay.
Es gibt da extrem viele Statisten. Es gibt auch eine sehr schöne Doku, die man danach angucken kann. Es sind ja nur 4 Folgen. Und dann gibt's nochmal so eine halbstündige Doku, wo das Making-of alles erklärt wird, dass sie nicht in New York gedreht haben, sondern alles in Berlin, wie man Berlin zu New York macht. Und einfach diese ganzen Kostüme, die sie entworfen haben, um das alles wirklich realistisch darzustellen, ist auch sehr faszinierend. Das ist noch so ein kleiner Bonustipp, das sollte man noch dazu gucken.
Genau, erste Staffel, beziehungsweise einzige Staffel Unorthodox von der großartigen Maria Schrader bei Netflix. Und dann gehen wir sofort weiter zur nächsten Serie. Die kam vor kurzem erst raus bei Amazon und ist sowohl bei der Redaktion als auch bei der Community gleich in die Top 10 gerutscht. Little Fires Everywhere. die neue Serie mit Reese Witherspoon. Esther, du willst doch sicher eine Lanze brechen.
Unbedingt. Also mir hat die sehr gut gefallen. Das ist vor allem, glaube ich, für Big Little Lies-Fans auf jeden Fall was, weil man da so ein bisschen in die Vorstadt, ein bisschen gehobenere Klasse in Amerika eintaucht. Diesmal allerdings nicht in Kalifornien, sondern an einer anderen Küste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es geht im Prinzip um zwei Familien. Einmal die perfekte amerikanische Familie mit Anwalt und Journalistin und drei Kindern, die da ihr wunderbares Leben führt. Und einmal eine zugezogene, alleinerziehende Mutter, die Künstlerin ist und auf den ersten Blick etwas chaotischer wirkt. Und da kollidieren dann so zwei Welten in der Vorstadt in Shaker. Und was mich so fasziniert ist, dass das eigentlich eine Welt ist, die mir völlig fern ist, aber die mich dann doch so reinzieht in diese Familienprobleme und ganz viel so mit Mutter-Kind-Beziehungen beleuchtet. Dann gibt's noch ein Kind, was adoptiert wurde und von der Mutter ausgesetzt. Und dann geht's darum, wem gehört ein Kind, wenn man es überhaupt so nennen kann. Und das ist schon sehr spannend alles. Da will ich auch gar nicht so viel verraten. Ist eine Romanverfilmung von Celeste Ng. Und da merkt man auch, dass da ganz viel Unterbau drunter ist. Also schaut's euch an. Unbedingt tolle Dramaserie.
Die spielte in den 90ern, kann das sein?
Ich glaube ja. Ja, da laufen sie noch nicht so viel mit Handys rum.
Ja.
Was ich vorhin übrigens vergessen habe, als wir über The Mandalorian geredet haben, sorry für den krassen Sprung gerade, da haben wir natürlich auch einen eigenen Podcast dazu gemacht, den ihr euch anhören könnt. Wenn ihr noch mehr Lust habt, über Baby Yoda zu philosophieren, dann könnt ihr euch den Podcast anhören, den Matthias und Jenny Jecke miteinander aufgenommen haben, mit dem Tobi von Filmstarts, genau. Little Fires Everywhere bei Amazon Prime. Große Empfehlung von Esther. Ich ziehe die nächste Serie. Und da haben wir auch einen Podcast dazu. Sex Education Staffel 2. Die kam im Januar zu Netflix mit einer 7,7. Sehr gut bewertet beim WePilot. Auch über 1200 Bewertungen. Es gab auch eine Erstplatzierung bei einer Person unserer Redaktion. Und die ist generell sehr beliebt bei uns in der Redaktion. Max, du bist doch auch großer Fan.
Oh Gott, jetzt bin ich überrumpelt.
Ich glaube, wir sind alle große Fans von Sex Education. Wir haben es tatsächlich alle geguckt.
Und ja, ich kann gar nicht mehr so viel über die zweite Staffel reden.
Das ist schon so lange her, ne? Anfang des Jahres.
Es ist so lange her, dass es verschwimmt alles. Ich gucke einfach zu viel. Das ist nicht gut für meinen Kopf. Also.
Ich wollte auch gerade sagen, du hast ja ungefähr 200 Staffeln seitdem geguckt.
Oh Gott. Ich erinnere mich noch, dass es lustig war.
Genau, in Sex Education geht es um einen Teenager, also in Staffel 1 geht es darum, dass er es nicht schafft zu masturbieren. Er fällt immer in Ohnmacht, oder? Wie war das? Genau, und in Staffel 2 überwindet er dann das Problem, wird aber dann so ein bisschen süchtig danach, was natürlich auch zum Problem wird. Und generell ist das aber nur ein kleiner Teil der Serie. Es geht um seine Mutter, die Psychotherapeutin ist, gespielt von
Gillian Anderson.
Gillian Anderson, dankeschön. Ganz fantastisch. Ich will alle Kostüme, die sie anhat, alle Kleider, die sie anhat in der Serie. Sie ist so gut gekleidet. Und über sämtliche Sexprobleme, die man als Teenager nur haben kann, die werden halt in der Serie aufgerollt, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Es gibt queere Storylines und alles Mögliche. Und kann ich euch wirklich ans Herz legen. Die haben wir auch alle drei gesehen. Esther, du bist doch sicher auch großer Fan, oder?
Ja, ich finde die auch ganz toll. Und ich bin natürlich großer Eric-Fan. Beste Love Story in einer Teenie-Serie in letzter Zeit. Also was er da so ganz natürlich als Liebesbeziehung durchmacht, ist super. Und ein bisschen Herzschmerz ist dabei. Und jeder hat seine Probleme und versucht trotzdem irgendwie in der Welt klarzukommen. Ja.
Ja. Esther, bist du Team Adam?
Natürlich bin ich Team Adam.
Okay.
Team Adam.
Dann können wir weitermachen.
Okay, hier sind alle Team Adam. Wenn ihr auch Team Adam seid, dann wir verbünden uns alle zu einem großen Adam-Fanclub.
Glaubt ihr, dass Ramin noch mal wiederkommen wird in der dritten Staffel?
Puh. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil die Storyline so hart abgeschlossen war und er tat mir dann auch ziemlich leid und war auch so ein bisschen verschwendet fast, finde ich. Ja. Ich glaube nicht. Glaubst du?
Nee, ich glaub's auch nicht. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon wir reden, dann guckt euch Sex Education an.
Genau, oder hört euch auch einfach den Podcast an von Max, Matthias und mir, den wir im Januar aufgenommen haben zu Sex Education und generell zu Teenie-Serien bei Netflix, weil Netflix ist einfach die Queen der Teenie-Serien und der queeren Teenie-Storylines sowieso großartig. Ich ziehe die nächste Serie. Oh, das ist spannend. Das ist nämlich auf Platz 2 der bestbewerteten Serien. Gibt aber auch schon 5 Staffeln und zwar Better Call Saul.
Yes!
Eine 8,3 der Community bei fast 5000 Bewertungen. Natürlich ist das alles sehr hoch und viel bewertet, weil es das schon sehr lange gibt. Aber es ist immer noch gut, Esther, oder?
Es ist immer noch hervorragend. Und ich habe mir vorhin auch mal die ganzen einzelnen Staffeln angeguckt. Da hat Staffel 1 bei 8,0 angefangen und ist jetzt irgendwo bei 8,6 angekommen. Also ein stetiger Anstieg auch wirklich der Qualität oder der Freude
Wahnsinn.
An dieser Serie bei Movie Pilot. Und ja, Breaking Bad-Fans wissen natürlich, worum es geht. Wir haben da den Anwalt, eigentlich Jimmy McGill, später Saul Goodman, der im Prinzip in Albuquerque versucht, sein Anwaltsdasein zu bestreiten, mal zwielichtig, mal moralisch nicht so hochwertig. Und es ist einfach unglaublich toll, wie weit dieser Charakter, den wir in Breaking Bad kennengelernt haben, wo er sich noch so viel darauf eingebildet hat, auszusehen wie Kevin Costner, wie weit er gekommen ist und wie er sich da durchschlägt. Und ich weiß, dass viele natürlich angefangen haben, das zu gucken, weil es zu Breaking Bad irgendwie dazugehörte als Spin-off-Serie, aber ich finde, die Serie hat inzwischen völlig eigenes Daseinsrecht und einen ganz anderen Tonfall auch, den sie trifft und den sie sich zu eigen gemacht hat. Und es ist einfach wunderbar, da Jimmy und vor allem auch Kim zuzugucken, die ist ja so mit meiner Lieblingsfigur dann noch seine Freundin und auch Anwältin und wie die sich dann so ein bisschen moralisch immer anpieksen und gucken, wie weit sie gehen können. Und da ist dann zum Beispiel jetzt in der neuen Staffel jetzt auch mal eine Folge, die einfach nur in der Wüste spielt. Da läuft er nur durch die Wüste und ist trotzdem unglaublich spannend und unterhaltsam. Und ja, also wenn ihr Better Call Saul noch nicht kennt, dann schaut euch das unbedingt an.
Was mich immer interessiert hat, kann man Better Call Saul guten Gewissens gucken, wenn man Breaking Bad nicht gesehen hat?
Ja, kann man, denke ich schon. Also ich glaube, manche Sachen werden dann vielleicht, musst du dann einfach ignorieren, wie die Anfangssequenzen in jeder Staffel. Da gibt es nämlich ein kurzes schwarz-weißes Flash-Forward nach der Zeit von Breaking Bad. Aber ich glaube, das stört jetzt nicht, wenn man da sich nicht so auskennt. Dann nimmst du das einfach hin.
Okay, große Empfehlung für Better Call Saul von Esther ist auch auf Platz 2 unseres Redaktionsrankings. 2 Leute in der Redaktion haben das auf Platz 1 der besten Serien 2020 im ersten Halbjahr gewählt. Warst du eine davon, Esther?
Nee, aber es war auch relativ weit vorne bei mir.
Ich glaube auch Platz 3 oder so, ne? Hm. Und dann kommen wir tatsächlich von der zweit- zur drittbest bewerteten Serie, die es auch schon eine Weile gibt. Mr. Robot, Staffel 4, kam jetzt im ersten Halbjahr 2020. Und ich habe nur die erste Staffel gesehen von der Serie, aber Max, du kannst mir sicher sagen, warum sich auch Staffel 4 noch lohnt.
Ich hatte auch damals, als die gestartet ist, nur die erste Staffel gesehen und danach abgebrochen.
Okay.
Und habe einfach so viel Gutes in den letzten Jahren über die Staffeln gelesen. Und als jetzt die vierte kam, auch echt nur Lobeshymnen von allen Seiten, dachte ich, oh, okay. Ja, dann quäle ich mich mal weiter durch und habe auch, glaube ich, die komplette zweite Staffel gebraucht, um überhaupt wieder einsteigen zu können, in die Serie zu verstehen, was da passiert. Ist eine Serie von Sam Esmail und mit Rami Malek in der Hauptrolle, a.k.a. Freddie Mercury aus Bohemian Rhapsody, diesmal mit schöneren Szenen, als ein IT-Sicherheitsspezialist, Alderson heißt er, und ohne viel über die Handlung zu verraten, es ist so ein Cyber-Thriller, wo viel mit Realität und Selbstwahrnehmung gespielt wird. Es geht um multiple Persönlichkeiten und die Serie besticht halt durch so eine unglaublich wahnsinnige Inszenierung. Ich weiß nicht mehr, welche Staffel das war, wo eine komplette, fast eine Actionfolge komplett in einer Plansequenz gefilmt ist und die ist so unglaublich gut gewesen. Und jetzt die vierte Staffel ist so das Sahnehäubchen auf allem, also da eskaliert die Inszenierung von Sam Esmail, also der hat da alles losgefeuert, was geht. Es geht um die Apokalypse, um Parallelwelten und es geht einfach um alles. Und also es gibt auch eine Folge, die komplett ohne Dialog ist, die ist unglaublich spannend. Es gibt eine Folge, die so ein brutales Kammerspiel irgendwie in mehreren Akten, die dann nur in 2 Räumen spielt, ist auch unglaublich spannend. Also, die hat mir so gut gefallen und das Ende ist auch echt Wahnsinn.
Es geht also tatsächlich immer auch in die Sci-Fi-Richtung damit. Ja, ich hatte die bisher immer nur so als Thriller-Hacker-Serie wahrgenommen.
Die Serie spielt viel, es gibt ja viele Fantheorien im Verlauf der Serie. Das war auch sehr schwer, nicht zu viel zu googeln, weil die Serie dann schon abgeschlossen war, als sie gesehen haben. Aber es gab halt viele Fantheorien, was halt so mit Multiversen oder so. Also, es wird viel mitgespielt. Ich sag nicht, ob auch wirklich was passiert. Weil es ist natürlich immer das Spiel mit, bei Elliot, ist er überhaupt ein zuverlässiger Erzähler? Wie viele Persönlichkeiten schlummern überhaupt in ihm? Also so die Frage nach dem Ich und der Existenz. Das wird sehr viel aufgegriffen und sehr schön abgeschlossen.
Wie viele Episoden sind das pro Staffel? Weißt du das?
Also ich glaube, die letzte hatte 10. Also insgesamt sind es 45 Folgen in 4 Staffeln.
Klingt ja machbar.
Hast du die erste schon gesehen?
Ich habe nur mal, als die Serie losging, den Piloten geguckt, war dann aber nicht sofort drin und habe dann nicht weitergeschaut. Aber vielleicht nochmal einen zweiten Anlauf. Lohnt sich ja manchmal, wie wir festgestellt haben.
Lohnt sich nur für die dritte und vierte Staffel.
Oh, muss ich also zu Staffel 1 und 2 quälen, um zur guten dritten und vierten zu kommen.
Die zweite fand ich unglaublich langweilig. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. Weil ich auch nicht verstanden habe mehr, wenn man irgendwie so 4, 5 Jahre später in eine Serie wieder einsteigt und dann, wer sind die Leute? Was ist da passiert? Ich verstehe nichts.
Ja, ist da 2 Fahrradtouren weniger und dann kannst du Mr. Robot bingen. genau, Mr. Robot hier auf Platz 10 der beliebtesten Serien 2020, erstes Halbjahr der Remul-Pilot-Redaktion, hat auch
genau, und bei der Community hat sie eine 8,0 und die vierte Staffel hat eine 8,8. Das ist auch sehr gut.
Wahnsinn. Oh, immer diese Serien, die erst zu spät eskalieren und richtig krass gut werden. Denn also, ja.
Die ist halt leider so total unterm Radar verschwunden. Auch irgendwie in Deutschland wurde halt viel zu wenig beachtet und drüber geschrieben.
Ja, ich glaube, die erste Staffel war sehr beliebt. Da haben viele drüber geschrieben. Und dann, wenn du sagst, dass die zweite wirklich so schlecht war, dann ist die wahrscheinlich bei jedem jetzt als, kannst du, gut, erste Staffel super, aber danach egal, abgespeichert.
Bei welchem Streamingdienst ist die, Max?
Bei Amazon Prime.
Kommt auf die Liste.
Auf Platz 547. Ich habe die nächste Serie hier. Und da fange ich gleich zu heulen an, Leute. Zoe's Extraordinary Playlist. Das wird jetzt wirklich schon sehr oft empfohlen hier im Podcast. Und ja, wir empfehlen das wieder. Wir werden das einfach jetzt jahrelang empfehlen, bis ihr da draußen das alle geguckt habt, gefälligst, weil es einfach unfassbar gut ist. Esther, willst uns du vielleicht verraten, wie dir die Serie ans Herz gegangen ist?
Besonders ist mir die ans Herz gegangen. Also es ist wieder so eine Serie, die mich dann packt, weil sie einerseits wirklich lustige Comedy-Elemente hat, wo man einfach nur laut lachen kann und dann langsam übergleitet in auch ernstere Themen wie einen Vater, der irgendwie eine unheilbare Krankheit hat und eigentlich im Prinzip im Sterben liegt. Und wie sie das einfach so wunderbar verbindet, viel besser als Upload, diese zwei Pole des menschlichen Daseins von Freude und Leid und einfach mit so wunderbaren Charakteren. Also die, worum geht's vielleicht, wer es noch nicht weiß, die Softwareentwicklerin, irgend so ein hippes Unternehmen an der Westküste in den USA. Sie bekommt Superkräfte im Sinne von, sie ist in einer MRT-Maschine und dann ist ein Unfall und dann kann sie auf einmal die Gefühle anderer Menschen per Songs hören, die sie laut raussingen, aber was nur Zoe hören kann. Und das ist einfach Situationskomik pur, die da entsteht oder eben auch anrührende Momente. Und durch die Musik, die dann halt sich durch die ganze Musical-Serie zieht, ist man natürlich noch viel mehr gepackt, als wenn das nur in Dialogen ausagiert würde. Und ja, das ist einfach schön. Und euch muss ich natürlich noch fragen, Team Max oder Team Simon?
Oh, das ist schwer. Max, was sagst du?
Du hast es ja noch nicht durchgeguckt. Das ich bin Team Max, weil ich auch großer Skylar Astin-Fan bin. Deswegen, ich finde auch, die Serie hat super tolle Gastdarsteller halt in mehreren Folgen. Also so Musical-Größen, die da auftreten. Bernadette Peters und Renee Elise Goldberry, die Sci-Fi-Fans aus Altered Carbon kennen, als Quellchrist.
Und Musical-Fans aus Hamilton.
Ja, ich habe sie sogar gesehen in Hamilton, live. Ah, allein dafür gehört ihr gehört mein Herz für immer schon.
Ja, ich habe bisher 6 Folgen gesehen. Ist, glaube ich, die Hälfte. Das ist gibt's bei Sky. Könnt ihr bei Sky gucken. Und ja, Max und Esther haben so viel davon erzählt, dass ich es auch geguckt habe. Und ich kann das aber nicht jede Woche gucken. Ich muss da wirklich warten, bis alles da ist. Ich glaube, mittlerweile ist alles da. Und dann am Stück gucken, weil mir geht das so nahe, dass ich dann nicht einfach jede Woche einmal eintauchen kann. Und dann muss das einfach am Stück gucken.
Am besten gucken wir das Finale alle zusammen, weil du brauchst auf jeden Fall Halt. Du brauchst Menschen um dich, glaube ich, wenn du das guckst.
Okay. Ich hole euch dann per Skype dazu. Die hat eine 7,4 bei der Müllpiller Community und das ist zwar nicht wenig, aber es ist auch nicht genug, oder?
Nee, das könnte besser.
Ich glaube mal, viele haben einfach nur die erste Folge gesehen und dachten, oh, Musical und so viele Stereotypen, aber damit wird ja halt auch gebrochen mit den Stereotypen.
Ja, und alle, die Gilmore Girls vermissen, Max, denen kannst du das auch ins Herz legen.
Ja, Lauren Graham ist denn.
Ja.
Ich, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Lorelei Gilmore singt Wrecking Ball und
läuft dabei durchs Büro.
Singt unglaublich viele tolle Songs. Ich finde, sie hat nicht die beste Stimme, aber sie macht das alles durch Charisma wieder weg einfach.
Ja, das stimmt. Sie hat eine gute Stimme, aber sie ist nicht ausgebildet. Das merkt man. Sie hat kein ausgebildetes Gesangstraining. So wirkt das. Aber trotzdem macht es so viel Spaß, ihr dabei zuzugucken, wie sie da als diese krasse Chefin, die immer so unglaublich schroff ist, aber auch so verletzlich und dann läuft sie durchs Büro und singt Wrecking Ball. Also, Zoe's Extraordinary Playlist bei Sky. Von uns allen dreien eine riesige Empfehlung. Guck das. Esther, warst du das, die das auf Platz 1 gegeben hat?
Nee, bei mir ist auf Platz 2, bei Max ist auf Platz 1.
Dann war ich das.
Ups. Ich glaube, bei mir war es auf Platz 3. Also wirklich
ganz
hier, hier Zoe Fanclub. Die nächste Serie. Oh ja. Jetzt kommt endlich mal eine, die keiner von uns dreien gesehen hat.
Reden wir trotzdem drüber.
Der Mörder in Aaron Hernandez. Das ist eine Doku-Serie bei Netflix. Und ich habe natürlich, weil wir die nicht gesehen haben, mal bei der Community nachgeguckt. Die hat auch generell in der Redaktion niemand in seine Top 10 gegeben. Aber in der Community ist sie eben mit einer 7,2 bei den neuen Serien relativ weit vorne. Die gibt's bei Netflix. Und ich habe eben mal in die Kommentare geguckt. Also um was geht's denn bei Der Mörder in Aaron Hernandez? Da geht's um den NFL-Star mit demselben Namen, Aaron Hernandez, der als Mörder verurteilt wurde 2015. Und es geht quasi um seinen Abstieg vom Profisportler bis zu der Verurteilung. Und der Mullpilot-User Mr. B hat ein Fazit geschrieben zur Serie, das ich sehr schön fand. Er hat zwei Fazits geschrieben, die ich mal kurz vorlesen möchte. Fazit: starke Doku mit sehr viel Originalmaterial von Video und Ton und Interviews und Gerichtsverfahren, absoluter NFL-Prominenz. Fazit 2: den diesjährigen Super Bowl sehe ich wahrscheinlich mit etwas anderen Augen. Also was ich so mitbekommen habe, steigt die wirklich ganz tief ein in die NFL und wirklich in das Leben von diesem jungen Mann, wo ganz schön viel schief lief. Und die Mullpilot-Community empfiehlt euch das, wenn ihr euch für True Crime interessiert, dann ist das vielleicht auch was euch interessieren könnte. Im Original heißt es Killer Inside the Mind of Aaron Hernandez. Genau. Dann würde ich auch gleich zur nächsten Serie übergehen, weil die Bestbewertete fehlt noch und die bei der Redaktion auf Platz 1 ist, fehlt noch. Also da kommen noch ein paar. Oh ja, da kommen wir auch schon dazu. Hab die nächste Serie gezogen und die steht mit der absolut besten Bewertung unserer Community ganz oben in dem ersten Halbjahr und zwar The Last Dance. Das ist schon wieder eine Doku-Serie und ich habe euch, bevor ich jetzt irgendwas dazu sage, weil ich sie nicht gesehen habe, eine Sprachnachricht mitgebracht von unserer lieben Jenny Jecke, die ihr ja hier aus dem Streamgestöber-Podcast kennt und die ist großer Fan von The Last Dance. Hört mal rein.
Hallo liebe Streamgestöber-Kollegen, ich möchte hier eine Lanze brechen für The Last Dance, eine ganz, ganz tolle Sportdokumentarserie, die man in Deutschland bei Netflix sehen kann. Worum geht's? Es geht um die goldenen Jahre von Basketballspieler Michael Jordan bei den Chicago Bulls. Damals hat er zusammen mit den Bulls mehrere Meisterschaften hintereinander gewonnen. Und The Last Dance blickt auf das augenscheinlich letzte Jahr, das er bei den Bulls hatte. Und der Grund dafür, warum dieses Team drohte auf dem Höhepunkt seiner Macht, wenn man so will, in der amerikanischen Basketballliga NBA auseinanderzubrechen, auseinandergerissen zu werden. Michael Jordan ist eine Ikone des Sports im 20. Jahrhundert und zum Teil ist die Serie auch ein bisschen ja zu sehr in dem verehrenden, beschönigenden Modus, aber vor allem zeigt sie uns, wie diese unterschiedlichsten Charaktere, also ob nun Dennis Rodman oder Scottie Pippen oder eben Michael Jordan zusammen funktionieren konnten, wie es quasi dieses Team nur in dieser Konstellation zu diesem Erfolg schaffen konnte. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil die Bulls ja weder vorher noch nachher diesen Erfolg wiederholen konnten. Diese Besonderheit dieser Basketball-Ära kommt der Serie wirklich gut zum Tragen. Und was sie natürlich ganz besonders auszeichnet, ist, dass die Leute selbst auch für Interviews bereit waren. Also Michael Jordan, Scottie Pippen und so weiter. Und ja, ich kann das absolut empfehlen. Selbst wenn man jetzt nicht gerade auf dem Laufenden ist, was Basketball angeht, ist das eine super fesselnde Sportdoku, The Last Dance bei Netflix.
Ja, danke Jenny für diesen Einblick in die offenbar wahnsinnig spannende Doku-Sportserie. Sie hat eine wahnsinnige 8,678 bei Moviepilot. Also die ist mit Abstand die höchst bewertete Serie 2020 bisher. Wie gesagt, gibt's bei Netflix. Und Max, du hast sie auch gesehen. Fandest du sie auch gut?
Ja, ich fand das halt spannend, weil ich als kompletter nicht Ballsportgucker. Ich verabscheue jegliche Art von Ballsport und habe trotzdem unglaublich mitgefiebert mit den Bulls. Und das ist auf jeden Fall sehr faszinierend, was da gemacht hat, wie die Charaktere aufgebaut werden, wenn man es jetzt mal als Serie betrachtet. Das sind natürlich echte Menschen, aber war trotzdem unglaublich spannend, hat mich sehr mitgenommen.
Ich kenne Michael Jordan auch nur aus Space Jam.
Ich auch. Und kommt sogar drin vor, Space Jam.
Ja, ich glaube, Space Jam ist für viele Europäer vor allem der Zugangspunkt zu Michael Jordan gewesen.
Nee, Nike Airs ist der popkulturelle Anker der 90er.
Ja, Tatsache, du hast recht, da braucht man gar nicht diskutieren. Deswegen nehme ich auch die nächste Serie raus. Was haben wir denn hier? Oh ja, sehr spannend. Ich glaube, warte, gleich die nächste Serie, die keiner von uns gesehen hat, 000, die habe ich aber auf meiner Watchlist, weil ich es eigentlich ganz spannend finde. Die hat eine 7,6 bei Moviepilot bei 100 Bewertungen. Die gibt's bei Sky zu sehen. Und bei 000 geht's, also das ist eine Buchverfilmung von dem, jetzt muss ich mal kurz in meinen Notizen gucken, eine Romanadaption, genau, das Buch heißt 000, wie Kokain die Welt beherrscht. Und wie der Titel schon sagt, geht's um Kokainhandel und zwar auf mehreren Kontinenten. Also da wird ganz schön viel erzählt in dieser Serie. Unter anderem sind da mit dabei Andrea Risborough und Dane DeHaan, was ich schon einen sehr spannenden Cast finde. Und ich habe mal bei den Moviepilot Usern geguckt, was die so zu der Serie sagen und habe hier ein Zitat über die Serie von Gordon Schmitz, das ich euch gern vorlesen möchte, das ich sehr spannend fand. Er schreibt: Straße und Realität pur. Diesmal über die Kontinente verteilt geht es um 5000 Kilogramm feinstes Weiß. Über Süd nach Nordamerika, dann nach Europa und Italien. Hier war ein Kenner der Materie am Werk. Wer wissen will, wie es läuft, ansehen. Ein Business so groß wie der Ölhandel. Ohne Drogen läuft nix. Was für eine Reise. Brutal, schonungslos und gut recherchiert. Ein höheres Niveau an Serie gibt es selten. Gut besetzt, klasse Produktion in allen Belangen. Also, wenn das nicht überzeugt, dann weiß ich auch nicht. Das klingt
Wahnsinn.
Absolut. Das klingt Wahnsinn. Das klingt absolut fantastisch. Drogenhandel ist nicht mein Genre.
Danke, ich wollte es nicht sagen, aber so geht's mir auch.
Meins auch nicht. Also Drogenhandel, Gangsterserien ist eigentlich alles nicht so meins.
Ja, das finde ich interessant, dass wir alle drei hier das nicht so. Das ist irgendwie so Mafia und Kartell und eben auch Drogenhandel dann in kleineren Geschichten erzählt. Das ist alles irgendwie, da habe ich nie Zugang gefunden.
Aber es gibt ja deswegen genug andere Menschen, die es mögen und die deshalb hier ein bisschen Diversität bei den Serien reinbringen. Narcos habe ich zum Beispiel auch nie gesehen. Habt ihr da mal reingeguckt?
Auch nicht, nee.
Ups. Sehr interessant. Also ich merke schon, falls wir mal hier einen Drogen-Podcast, nee, das klingt blöd, Drogen-Podcast, falls wir mal einen Podcast über Drogenserien machen, dann sind wir drei auf jeden Fall nicht mit dabei. So. Ich springe zur nächsten Serie. Und zwar, was haben wir hier? Oh, eine Comic-Verfilmung, die Gott sei Dank nicht so düster ist wie das Comic selber. I am not okay with this.
Stimmt, das war auch dieses Jahr. Das fühlt sich auch schon wieder so lange
ja, her. Das war auch dieses Jahr. Und irgendwie vom Feeling her erinnert es mich auch ein bisschen an die Serie, die wir ganz am Anfang hatten, noch nie in meinem Leben, weil es halt auch eine sehr schnell erzählte Teenie-Serie ist, aber dann doch in eine komplett andere Richtung geht tatsächlich. I'm Not Okay With This hat nur eine 7,2, nur unter Anführungszeichen eine 7,2 bei der Community, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Wir haben die auch alle gesehen. Max, wie mochtest du denn I'm Not Okay With This?
Also ich fand's auch sehr gut. Es ist also extrem bingeable, waren glaube ich nur ein paar Folgen, war extrem kurz die Serie. Mhm. Basiert auch auf einer Graphic Novel von Charles S. Forsman, heißt er. Der hat auch die Vorlage für die Serie The End of the Fucking World erschaffen. Spielt auch, glaube ich, beides so ein bisschen im gleichen Serienkosmos, hat beides so diese 90er-Jahre-Vibes und sehr auf ein bisschen das skurrile Leben von Teenagern geht's ein. Hier ist die Hauptfigur Sydney und sind eine queere Hauptfigur, die so ein bisschen halt mit sich selbst hadert und auch den Tod ihres Vaters verarbeitet und dann aber Superkräfte entwickelt. Also sie wird irgendwie Telepathin. Und natürlich, weil das so ist in der Highschool, versucht sie ihre Kräfte zu unterdrücken, weil man möchte auf gar keinen Fall anders sein. Man möchte sich der Norm fügen. Und darum geht's halt so ein bisschen in der Serie. Und das Ganze eskaliert grandios.
Ja, ich denke auch End of the Effing World ist auf jeden Fall ein guter Stichwort so von der Stimmung her. Ich denke, da kann man die gut vergleichen. Stranger Things steckt wahrscheinlich auch so ein bisschen drin, vom Zeitgefühl her. Und Teenie natürlich. Bei mir war es fast so, dass ich dachte, die ist ja fast schon zu kurz. Da ist es schon so schnell wieder weg, dass man sich leider dann gar nicht mehr so gut dran erinnern kann, wenn es schon wieder so lange her ist. Aber ja, es soll ja eine zweite Staffel kommen, oder?
Ja. Ich habe gerade geguckt, es waren 7 Folgen und die waren ja nur 30 Minuten, 25 Minuten, war extrem kurz.
Ja.
Genau, ungefähr nicht mal 30 Minuten, glaube ich, pro Folge. Und ich muss hier bei der Serie Wyatt Olive nochmal absolut hervorheben. Ja.
Stanley.
Stanley Barber, den wir aus S und S2 kennen, der Neuverfilmung von dem Stephen King Roman.
Da hieß er auch Stanley.
Da hieß er auch Stanley?
Oder? In der ja. Serie?
Bevor ich jetzt was Falsches sage, guck dir noch mal nach.
Ich red derweil weiter. Der gemeinsam mit S-Co-Darstellerin Sophia Lillis, die eben Sydney, die Hauptdarstellerin, spielt, hier vor der Kamera steht. Und er spielt diesen Stanley, so einen absolut gechillten, großartigen, super netten, witzigen, lieben Teenager-Jungen, wie ich ihn selten irgendwo gesehen habe. Und er läuft ja mal barfuß rum und es ist einfach nur fantastisch.
Er hieß übrigens, in S hieß er Stanley Uris.
Ja. Mussten sich gar nicht viel neue Namen ausdenken, haben sie einfach übernommen.
Und falls ihr zufällig den Comic kennt und euch denkt, nee, der ist doof, das ist viel zu düster, die Serie ist nicht ganz so trist und da bin ich auch froh drüber. Also ich werde nicht spoilern, aber dieser Comic macht am Ende was, das ich sehr doof finde, und die Serie ist auf jeden Fall geht ein bisschen anders damit um.
Viel
so.
Besser.
Viel besser, sagt der Max. Ja, ich auch. Und dann springe ich schon zur nächsten Serie. Wir haben nur noch 3 Serien übrig, Leute. Mhm. Und es fehlt immer noch unsere Nummer 1. Gucken wir mal, vielleicht kommt sie als nächstes.
Die hast du doch vorher rausgenommen.
Nee, nicht so wie beim letzten Mal, wo ich aus Versehen Tschernobyl rausgenommen habe, die auf Platz 1 war. Und dann zufällig wie als letztes. Nee, so, ich gucke nicht hin und habe eins in der Hand. Oh, Und da ist die Serie, die ich reingeschmuggelt habe, weil sie nur eine 6,6 beim WePilot hat, aber bei mir auf Platz 1 war eine Erstnennung quasi in den Redaktionseinzellisten, Tales from the Loop. Eine Sci-Fi-Serie von Amazon. Amazon ist ja so ein bisschen die Queen of Sci-Fi, was so Streaming-Dienste betrifft, während Netflix die Queen of Teenie-Serien ist. Tales from the Loop ist eine extrem langsam, melancholisch erzählte Sci-Fi-Serie, in der es um, ja, es geht halt um kleine Geschichten von Menschen, die alle verbunden sind durch eine Anlage in einer Kleinstadt, die, wie soll ich sagen, Geheimnisse des Universums und Lebens entschlüsseln sollen. So, darum geht's. Und Rebecca Hall spielt zum Beispiel eine Rolle. Es gibt zwar eine durchgängige Storyline, wird aber nur ganz wenig erzählt, quasi am Anfang oder in der Mitte und am Ende spielt sie eine große Rolle. Ich fand's wirklich, wirklich fantastisch. Und ich hatte da in einem anderen Podcast schon drüber geredet, und zwar in dem Podcast, den ich mit Jenny und der Hanna von Serienjunkies aufgenommen habe. Da haben wir drüber geredet, wo Hanna auch meinte, ihr war es ein bisschen zu langsam erzählt. Max und Esther, ihr habt das beide noch nicht geguckt, ne?
Doch.
Okay.
Also ich habe den Piloten gesehen und abgebrochen, muss ich ihr ganz ehrlich eingestehen.
Oh.
Weil ich irgendwie nicht so richtig ein Ziel vor Augen hatte, wo es damit hingeht. Und ist es eine Anthologieserie oder ist es einfach nur sehr lose alles verbunden?
Ja, ich würde es schon als Anthologie bezeichnen. Also es sind halt die gleichen Figuren, die in dieser Stadt leben, und man folgt immer anderen Figuren aus dieser Familie oder dieser Stadt, und die treffen sich natürlich auch immer wieder. Es hat so ein paar Kreuzpunkte, die Serie, aber es sind schon so einzelne Geschichten, finde ich, pro Folge. Es gibt so eine unglaublich schöne Geschichte, wo ein Liebespaar die Zeit festfriert und dann in der festgefrorenen Stadt auf ewig miteinander zurechtkommen müssen. Das ist auch sehr schön.
Das ist natürlich witzig, ja. Ich habe tatsächlich immer mein Problem mit Anthologieserien, wenn sie wirklich jede Episode eine neue Folge erzählen. Also bei einer Staffel geht's noch, wenn ich mich pro Staffel auf einen neuen Bogen einlasse. Aber wenn ich jedes Mal was Neues habe, dann kann ich auch einen Film gucken. Also Serien gucke ich ja vor allem, weil ich dann da wirklich tief eintauchen will, die Figuren näher kennenlernen und weiter. Und das hat mir das ein bisschen gefehlt, da irgendwie der Zugang, mich dann da weiter drauf einzulassen.
Ja, ich finde tatsächlich, dass es aber gut funktioniert. Also ich verstehe, was du meinst, aber bei Tales from the Loop, finde ich, funktioniert das super, weil wir halt nach und nach immer mehr Leute aus dieser Stadt richtig gut kennenlernen, die halt auch in allen anderen Episoden mal kurz zu sehen sind. Okay. Also es formt sich dann so ein großes Ganzes und man kriegt wirklich ein Gefühl für diese Menschen und für diese Welt, in der sie leben, diese kleine Welt, in der sie leben. Und es ist auch eine kontinuierliche Handlung. Also zum Beispiel, ohne jetzt einen ganz spezifischen Plotpoint zu spoilern, einmal verschwindet halt jemand in eine andere Dimension und er ist dann auch wirklich weg. Man sieht ihn nicht wieder in den nächsten Folgen. Also es ist quasi so eine Continuity auf jeden Fall da. Und
es werden halt immer wieder Sachen aufgegriffen, die man schon gesehen hat. So in der ersten Folge sieht man so einen großen Roboter, der durch den Wald stapft. Und der bekommt auch eine eigene, sehr tragische Hintergrundgeschichte, dieser Roboter. Und der taucht auch mehrfach auf. Ja.
Mein Herz ist gebrochen.
Aber kommt es dann am Schluss dann irgendwie zu einem Punkt, wo vielleicht mal alles zusammenläuft? Oder wo dann am Schluss ihr sagen könnt, ja, jetzt ist die Staffel irgendwie abgeschlossen, hat einen Endpunkt gefunden? Oder ist es eher so, dass dann die letzte Geschichte kommt und dann ist es vorbei?
Also ich würde mal sagen, ich sag mal so, jede Folge in sich ist eine abgeschlossene Geschichte, aber es gibt eine Folge, ich weiß nicht, ob es die zweite oder dritte ist, die was sehr Krasses offen lässt und das wird am Ende nochmal aufgegriffen und zu Ende erzählt.
Es gibt auch ein richtiges Ende, also.
Ja, genau. Also es ist jetzt nicht gerade so krass anthologisch wie zum Beispiel Electric Dreams, was ich auch sehr cool fand bei Amazon, wo Philip K. Dick Geschichten verfilmt wurden. Eine ganz tolle mit Bryan Cranston auch dabei. Aber es ist schon alles sehr lose. Das heißt, wenn dich die erste Folge nicht gehookt hat, bin ich mir nicht sicher, ob du reinfindest in die Serie tatsächlich. Aber alle, die so lose Sci-Fi, so traumähnliche oder manchmal auch albtraumähnliche Sci-Fi-Erzählungen gut finden, ich finde, es ist so ein bisschen das melancholische Black Mirror, das melancholische, teilweise auch schöne Black Mirror. Genau, wenn euch das interessiert, dann guckt mal rein bei Tales from the Loop bei Amazon, aber hat eben nur eine 6,6 beim Weepilot. Esther, ich glaube, es ging vielen Leuten wie dir tatsächlich.
Aber von Sci-Fi-Fan Andrea eine Empfehlung.
Ja, ja, von mir gibt's eine große Empfehlung. Wenn ihr in einer traurigen Stimmung seid, dann guckt es nicht. Das ist wirklich eine Warnung, die kann einen schon ganz schön runterziehen. Jetzt guckt es wahrscheinlich niemand. Und dann kommen wir zur zweitletzten Serie für heute. Ich gucke wieder nicht hin. Ich gucke nicht hin.
Also eigentlich musst du dich jetzt anstrengen und die beste Serie als letztes ziehen, Andrea.
Ja, ich hab's geschafft. Ohne Mist, ich habe nicht geschummelt, aber ich habe es geschafft, jetzt nicht die beste Serie zu ziehen. Die haben wir wirklich als letztes. Die vorletzte Serie, die wir heute besprechen, ist Elite Staffel 3. Eine Serie, über die wir einen eigenen Podcast gemacht haben, generell, wo wir über spanische Serien geredet haben und über Haus des Geldes und auch ganz speziell über Elite Staffel 3. Max und Esther, ihr habt das beide gesehen. Esther, du bist unsere Elite-Spezialistin. War die dritte Staffel so gut wie die ersten beiden vorher?
Sie war besser als die ersten beiden vorher sogar. Ah. Und das ist ja wirklich eine Leistung bei der Serie, dass sie sich dann am Ende nochmal steigert. Beziehungsweise, also ich glaube, sie ist so die zweitgrößte Netflix-Serie im spanischsprachigen Bereich nach Haus des Geldes, weshalb ich da auch reingeguckt habe. Und natürlich ein völlig anderer Tonfall. Es geht um Schüler einer Elite-Schule, daher auch der Name. Und da passieren Morde und Verschwörungen und Sticheleien und ist aber trotzdem irgendwie nahegehend. Also obwohl alle Figuren sehr negative und auch positive Eigenschaften haben, wachsen die einem sehr ans Herz und man fiebert einfach nur mit, was die so erleben. Und die dritte Staffel macht es sehr schön, dass sie nochmal einen Bogen schlägt zur ersten, nämlich das ähnlich erzählt wird wie da, dass man schon am Anfang von einem Toten weiß und das dann erst am Ende aufgeklärt wird, wie es dazu kam. Und das macht den Bogen echt wunderschön zu über drei Staffeln. Und obwohl jetzt schon eine vierte bestellt wurde für Elite, ist das auf jeden Fall ein abgeschlossener Arc, würde ich sagen, Staffel 1, 2, 3. Weil nur ein paar Schauspieler da bleiben für die vierte Staffel und dann wieder neue dazukommen. Ich denke, die werden es einfach an der Schule weiter halten. Und deshalb würde ich euch sagen, guckt euch Staffel 1, 2, 3 an, wenn ihr sie noch nicht kennt. Denn die dritte, die macht da echt nochmal so ein Highlight auf.
Finde ich auch eine von den tollen Teenie-Serien bei Netflix, auch mit schönen queeren Storylines, mehreren und finde ich ganz fantastisch. Eine 7,4 bei unserer Community, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, da auch schon über 500 Bewertungen. Und wurde auch dreimal genannt im Redaktionsranking von drei verschiedenen Redakteuren, jetzt im ersten Halbjahr 2020 bei den besten Serien. Und dann, Trommelwirbel, kommen wir zur letzten Serie für heute. Und das ist auch die einzige Serie, die jetzt nicht bei Netflix, bei Amazon, bei Disney Plus, bei Sky oder bei Join ist. Und eine Serie, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit nur sehr, sehr, sehr wenige von euch gesehen haben und die wir schon mal empfohlen haben. Okay, ich hör auf rumzulabern. Es ist Years and Years.
So schön.
Eine unfassbar gute Serie. Sie hat eine 7,8 bei der Muipilo Community, aber nur 40 Bewertungen bisher. Ihr könnt die in Deutschland gucken bei Stars Play. Das könnt ihr abonnieren über Amazon. Also wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr da reingehen und könnt 14 Tage kostenlos den Stars Play Channel abonnieren. Was ich euch wirklich ans Herz lege, es ist auch eine Miniserie. Sie hat nur 6 Episoden. Es sind 6 Stunden insgesamt. Und Max, vielleicht willst du uns einmal ganz kurz sagen, um was es geht bei Years and Years.
Oh Gott, schwer, schwer. es geht um eine Familie aus Manchester, die Familie Lyons. Und die Serie versucht, die ist 2019 in Großbritannien gestartet und gibt einen Punkt, von dem aus die Serie in die Zukunft blickt und immer anhand dieser kleinen Familie verschiedene Thematiken, Konflikte abarbeitet, die das Weltgeschehen irgendwie betrifft in den kommenden, ich weiß nicht wie viel es waren, 15, 19 Jahren irgendwie so. Und das geht halt so wirklich in alle möglichen Richtungen und es ist alles sehr, sehr realitätsnah, was da passiert. Na gut, sie konnten nicht ahnen, was 2020 passiert, aber 2019 war das alles sehr real, was dort gezeigt wurde. damals war, glaube ich, auch, das war, die Serie lief wie 2 Wochen oder 3 Wochen, nachdem Notre Dame gebrannt hat. Und das kam in der Serie vor. Das war sehr unheimlich, was da passiert.
Dass Notre Dame wieder aufgebaut wurde, ne, in ein paar Jahren in der Zukunft.
Genau, genau. Und das Ganze geht halt los, dass sie irgendwie zusammen diese Familie vorm Fernseher sitzt, wo dann eine Politikerin, die von Emma Thompson gespielt wird.
So toll.
Ja. Die Vivian Rook, und die löst einen Skandal aus und von dort aus springt die Serie dann immer weiter in die Zukunft und es geht um Flüchtlingsströme, es geht um
Trump. Nationalistische Tendenzen, ja, genau. Die sich verhärten. Ja.
Was war das irgendwie? Trump wurde leider, in der Serie wurde er nochmal gewählt und feuert dann eine Atomrakete 2024 auf China ab, irgendwie so.
3 Tage vor seinem
vor seiner letzten Amtszeit quasi. Ja, genau.
Genau. Ja, ich auch. Also ihr habt mir die Serie ja mehrmals ans Herz gelegt. Esther, du hast sie damals, wie war das, im Flugzeug nach Neuseeland gesehen, genau, schon vor einem Jahr oder so?
Im letzten Herbst war das. Und ich war da, ich saß im Dunkeln und habe nur mitgefiebert und gezittert und geheult und zum Glück war es dunkel. Ich habe es dann in der Nacht geguckt. Und es ist einfach, weil sie wirklich diese Sachen aufgreift, die es ja gibt in unserer Gesellschaft, die gerade aktuell sind und die dann halt weiter durchspielt. Und man denkt, ja, genau so könnte es passieren. Es ist zutiefst beunruhigend und doch kann man einfach nicht aufhören zu gucken und es gibt Figuren, die einem ans Herz wachsen und oh, ich werde schon wieder ganz emotional.
Ja, ich bin auch großer Russell-Tobey-Fan, deswegen diese schönen Segelohren. Und der hat mir wurde das Herz gebrochen. Die Serie ist von, hatten wir das schon gesagt, Russell T. Davies. Also ein,
hatten wir noch nicht gesagt.
Ein sehr bekannter queerer Serienmacher, der auch für das Doctor Who Revival 2005 verantwortlich zeichnet und Queer as Folk auch gemacht hat, die Serie.
Eine britische Serie haben wir hier auch endlich mal drin, nicht nur amerikanische.
Ja.
Eine britische Serie. Und ich kann es nur noch mal betonen, wenn ihr Amazon schon habt, dann abonniert doch kostenlos für die 14 Tage den Starzplay-Channel. Ihr dürft nur nicht vergessen, ihn wieder zu deabonnieren. Außer ihr wollt ihn behalten, da gibt es noch ein paar andere spannende Sachen sicher auch zu sehen. Es gibt 6 Folgen von Years and Years. Und ich bin auch wirklich vom ersten Moment an so sehr in diese Familiengeschichte reingestürzt. Also die beide Komponenten sind spannend. Einfach nur die Familiengeschichte und einfach nur, wie die Serie, also die Drehbuchschreiber, sich die Zukunft vorstellen, ist spannend, weil die Serie ja am Anfang springt sie gleich ein paar Jahre in die Zukunft und dann bewegt sie sich sehr langsam in die Zukunft und am Ende noch ein bisschen weiter dann quasi als Ausblick. Und die Mischung ist einfach unfassbar spannend. Die Serie ist teilweise auch extrem, also emotional extrem brutal. Also da muss man sich schon drauf, sie ist extrem herzlich und herzerwärmend, hat aber auch diesen einen Moment, ihr wisst, was ich meine.
Wie erschüttert warst du nach Folge 3?
Ja, ich lag zusammengekauert auf meiner Couch und mein Freund kam rein und hat mich nur gesehen und dachte, oh Gott, was, es ist irgendwas Furchtbares passiert, was ist denn los?
Ich lag auch auf dem Boden vor dem Fernseher.
Ja, man muss sich wirklich darauf einstellen, dass Sachen, die aktuell im aktuelles politisches Geschehen und die letzten Jahre große Themen waren und wirklich schlimme Dinge halt in der Serie auch sehr explizit dann einfach dargestellt werden und einen richtig in die Magengrube dreschen.
Und auch so ein bisschen, ja, Sci-Fi noch mit drin, wenn Jugendliche irgendwie ihr Bewusstsein gerne digitalisieren möchten und ihren Körper verlassen möchten.
Beziehungsweise ihn einfach aufpeppen, also weitergedacht, die digitale Gesellschaft, was machen die nach den Millennials, was kommt dann Jugendliche, die alles integriert haben wollen in ihren Körper und das ist dann schon zwar irgendwie Sci-Fi, aber doch sehr realistisch gehalten.
Ja, also quasi Transhumanismus ist ein großes Thema bei der Serie und ich finde es ganz interessant, weil sie ja sowohl die Schattenseiten von Transhumanismus als auch die Möglichkeiten dann letzten Endes so ein bisschen aufzeigen, also auch von beiden Seiten beleuchtet. Das fand ich auch sehr schön. Also für Sci-Fi-Fans auf jeden Fall ein Muss, für Fans von britischen Serien sowieso auch. Und generell für Serienfans, guckt diese Miniserie. Es sind auch wirklich nur nicht mal 6 Stunden, also 5,5 Stunden insgesamt. Das kann man an einem Abend wegbingen. Und ich lege euch auch ans Herz, das an einem Stück zu gucken. Würdet ihr das auch empfehlen, das zu bingen?
Ja,
Esther?
Ja, ich habe es ja auch an einem Stück geguckt und es hat mir nicht geschadet.
Ich habe eine Pause gebraucht zwischendurch. Also ich habe 2x3 Folgen geguckt.
Ja, ich habe auch 2x3 Folgen geguckt, weil es 2 in der Nacht war. und ich schlafen gehen musste. Aber ich wünschte, ich hätte es am Stück geguckt. Ja, genau. Dann würde ich zum Abschluss nochmal fragen, vielleicht erstmal dich, Esther. Findest du, dass das ein gutes Serienjahr war bisher, 2020?
Also ich bin so bisher sehr zufrieden, ja. Und wenn jetzt noch mehr dazu kommt, dann weiß ich gar nicht, wie meine Serientopliste am Ende des Jahres aussehen soll, wenn sie jetzt schon so toll ist.
Und Max, bei dir, wie würdest du das Serienjahr bisher einschätzen? Du hast ja am meisten geguckt von uns allen.
Ich fand es sehr spannend, auch sehr turbulent, halt vor allem durch Corona, weil halt auch viele Serien jetzt wegfallen oder verkürzt wurden. Und ist auch sehr spannend, so die Öffentlich-Rechtlichen, was sie dann aus der Situation gemacht haben. Da gab es auch eine großartige Serie, die heißt Drin, irgendwie, oder Liebe jetzt, wo sie halt wirklich das Ganze genutzt haben und diese Quarantäne-Serien jetzt quasi erfunden haben. Also das Desktop-Genre wird wieder neu aufgelebt. Das finde ich sehr spannend. Und ich weiß noch nicht, wie das zweite Halbjahr aussieht, weil natürlich halt vieles verschoben wird. Mal gucken. Mhm. Ich hoffe, dass Post doch noch vielleicht irgendwie kommt, aber ich glaube es nicht, weil die mussten auch mittendrin abbrechen. Handmaid's Tale wurde jetzt auch gerade bekannt gegeben, kommt erst nächstes Jahr die neue Staffel, weil sie mittendrin ab und jetzt das nicht wieder aufnehmen können. Mal gucken, aber es kommen ja auch noch so große Sachen wie The Falcon and the Winter Soldier, was jetzt auch demnächst wieder dann zu Ende gedreht werden soll. Und WandaVision, also die zwei großen Marvel-Serien, die ersten großen MCU-Blockbuster auf Disney Plus, finde ich schon sehr spannend, was da noch kommt. Und meine zwei Serien-Highlights des Jahres kommen jetzt auch im Juli. Da kann man sich auch sehr freuen. Auf Sky kommt Gangs of London, die neue Serie vom The Raid-Regisseur. Die ist die härteste Serie aller Zeiten, würde ich jetzt mal kleinlaut formulieren. Wow. Und dann auch noch Normal People. Also auch ein Grund, die kommt nämlich zu Stars Play am 16.07. Mm. Auch ein Grund, sich nochmal Stars Play doch vielleicht noch einen Monat länger zu holen. Die emotionalste und heißeste Serie, kann man auch sagen. Also die Serie also mit den heißesten Sexszenen dieses Jahr auf jeden Fall. Wer Outlander die Sexszenen mochte, der wird dann bei Normal People sich gut wohlfühlen.
Hola, ja, ich brauche nachdem es Penny Dreadful schon so lange nicht mehr gibt, Nachschub an Serien mit heißen Sexszenen.
Wir brauchen einfach wieder mehr Sex in Serien, ja.
Ja, heißen Sex in Serien.
Heißen Sex.
Es gibt ja auch nicht so heißen Sex in manchen Serien. Auf jeden Fall, Esther, willst du einmal ganz kurz deine Top 3 des bisherigen Halbjahres nennen? Ohne Begründung, einfach nur, was waren jetzt tatsächlich aus all den Serien, die wir genannt haben, was waren tatsächlich deine Top 3 von Platz 3 bis 1?
Platz 3, Better Call Saul, Staffel 5. Platz 2, Zoe's Extraordinary Playlist. Und Platz 1, Years and Years.
Years and Years, da habt ihr es. Max, ich bitte dich um deine Top 3.
Years and Years, The Good Place Staffel 4 und Zoe's Extraordinary Playlist.
Ach, das ist herrlich. Wir laufen einfach so konform. Ich habe auf Platz 3 The Good Place Staffel 4, auf Platz 2 Zoe's Extraordinary Playlist und auf Platz 1 Tales from the Loop. Years and Years wirkt sehr viel nach und ich glaube, mittlerweile würde ich es auch höher einstufen, das nochmal dazu. Genau, und wir haben ja ganz am Anfang des Podcasts über das allernächste kommende Serien-Highlight geredet, und zwar Dark. Das ist jetzt die Serie, auf die ich mich noch am meisten freue, quasi am Ende des ersten Halbjahres. Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht bekommen, die euch einmal ganz kurz vorspielen möchte.
Hallo. Ich wollte euch erzählen, dass ich ein großer Fan bin von Dark und ich mache jetzt gerade meinen Rewatch, bevor die neue Staffel kommt, und ich bin jetzt mit der zweiten Staffel fast durch und mir ist aufgefallen, dass die ganzen Plot-Twists und Reveals, also so die ganz krassen Momente, auch wenn man das alles schon kennt, das haut nochmal richtig rein, finde ich, einfach dadurch, wie es halt alles inszeniert ist, so mit der Musik und der Kameraführung und allem drum und dran. Also ich freue mich richtig auf die neue Staffel und bin sehr gespannt. Und ich hab mir gedacht, vielleicht könnt ihr ja nochmal einen Dark-Podcast machen, also nach der finalen Staffel, weil ich bin mir sicher, da gibt's ganz viel zum Diskutieren. Also ich bin gespannt. Bis dann. Ciao.
Ja, was meint ihr? Können wir dann nochmal einen Dark-Podcast machen?
Unbedingt.
Ich sehe gar keine andere Option. Also keine Alternative, den nicht zu machen. Ich brauche, wie gesagt, ich brauche Therapie und dann machen wir das am besten alle gemeinsam im Podcast.
Ja, danke an unseren Hörer, der uns diese Steilvorlage gegeben hat mit dieser Sprachnachricht. Ja, natürlich, wir haben einen Dark-Podcast geplant und ja, natürlich, der kommt nächste Woche, weil wir gucken das ja eh jetzt schon alle und versuchen dann, die ganze Serie zu erklären, oder?
Ja.
Verspreche ich da zu viel?
Ich würde auch sagen, guckt es euch auch an am Wochenende, wenn ihr heiß auf Dark seid und schickt uns eure Fragen, wenn ihr was nicht verstanden habt und wir versuchen es dann zu erklären oder auch nicht.
Ja, wir möchten mindestens 33 Fragen von euch. Alle Dark-Fans wissen, was gemeint ist.
Großartig. Ja, also das war, was Esther gerade gesagt hat, war definitiv ernst gemeint. Schickt uns eure Fragen bitte, bitte an podcast@muipilot.de, weil wir werden in einer Woche, also am Dienstag, nachdem Dark rauskam, werden wir den Podcast aufnehmen und alle Fragen, die wir haben, werden wir versuchen zu beantworten. Also wenn ihr noch an irgendwas zweifelt bei Dark, dann wir versuchen definitive Antworten zu geben. Wir können es versprechen.
Warum heißt die Serie Dark?
Ja, warum heißt die Serie Dark? Das, da fängt es schon an, keine Ahnung.
Ich weiß es.
Was? Keine Auflösung.
Nein.
Spannend. Oh. Da fährt ein Rettungswagen. Das ist schon das Alarmsignal. Ja. Guckt alle Dark. Und in dem Zuge geht natürlich ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön raus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute dabei waren, die bei allen anderen Folgen dabei waren und die beim Dark Podcast dabei sein werden. Ohne euch wäre Streamgestöber natürlich nicht möglich. Wir machen das auch für uns, weil wir Serien und Podcasts lieben, aber wir machen das natürlich vor allem für euch, um euch Streaming-Tipps zu Netflix, Amazon, Join und Starzplay, wie wir heute gelernt haben, auch mit geben können. Und in dem Zuge würde ich euch, wenn ihr Streamgestöber-Fans seid, wirklich darum bitten, hinterlasst uns doch einen Kommentar und bewertet uns bei iTunes. Darüber freuen wir uns ganz, ganz besonders. Und ich habe auch tatsächlich einen Kommentar mitgebracht, den vor ein paar Tagen ein Apple-User namens Dalsenboy geschrieben hat. Und zwar sind wir gut gereift. Leute, wir sind gut gereift, steht in dem Kommentar. Ich lese den mal ganz kurz vor, ich finde den sehr charmant. Die aktuell erscheinenden Folgen gefallen mir wirklich sehr gut. Immer ein sympathisches Trüppchen und meist eine interessante Themenwahl. Ich höre einfach gerne zu, habe mir allerdings auch mal ein paar alte Folgen geladen und muss sagen, schwierig. Die Folge über Horrorfilme, Max, damit sind wir gemeint, war wirklich Horror. So viel kann man gar nicht stolpern. Aber immerhin ein Lach-Smiley, kein Heul-Smiley dazu gemacht. Umso beachtlicher, wie gut sich der Cast in der kurzen Zeit entwickelt hat. Weiter so. Ja, danke, Dalsenboy, für dieses Lob, dass wir gut gereift sind. Ich habe tatsächlich auch mal in die alte Folge reingehört und mir fällt das tatsächlich gar nicht auf. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Aber ja, sorry, falls wir da ein paar Mal gestolpert sind. Wir haben das ja damals auch alle fast alle zum ersten Mal gemacht. Und wir sind auch, glaube ich, so ein bisschen gewachsen und zusammengewachsen hier im Podcast. Genau, schickt uns auch eure Kommentare an podcast@muipilot.de, euer Feedback oder eben bei Apple iTunes, so wie das unser Hörer Dalsenboy gemacht hat, der übrigens auch 5 von 5 Sternen gegeben hat, worüber wir uns natürlich auch sehr gefreut haben. Und Sprachnachrichten, wie ihr sie heute im Podcast gehört habt, binden wir jederzeit gerne ein. Geht auch an podcast@muipilot.de. So, und jetzt habe ich die E-Mail-Adresse so oft gesagt, wenn jetzt nicht nichts kommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann kommen wir doch zur Verabschiedung. Wir haben schon drüber geredet, was nächstes Mal kommt. Dark. Esther, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen oder hören?
Mich gibt's bei Moviepilot als Esther Stroh und bei Moviepilot Twitter und Instagram als Strawstar zu lesen.
Und Max, wo findet man dich?
Man findet mich überall bei Moviepilot, bei Twitter und Instagram unter Wieselmax.
Mich findet ihr bei Instagram und Twitter unter Andrea Wöger, je nachdem, wie man möchte. Und bei Muipilot unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Dann sag ich nochmal danke fürs Zuhören. Wenn ihr ein paar Serien, die wir besprochen haben, spannend fandet, zum Beispiel Elite oder The Mandalorian oder Sex Education, wir haben weitere Podcasts dazu. Hört doch auch dort mal rein. Ansonsten können wir euch auch unsere Jubiläumsfolge, 50. Folge, empfehlen, die Max und ich vor kurzem aufgenommen haben, wo wir alle eure Fragen beantworten, die ihr uns eingeschickt habt. Dann sage ich Tschüss für heute. Es war wunderschön. Danke, Max. Danke, Esther. Und stream was Schönes.
Tschüss.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.